Hallo an alle da draußen, das ist die Wahrheit irgendwo hier drin, der integrative Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden, aus der Karl-Jaspers-Klinik. Ich sitze hier heute mit Frau Dr. Ulrike Martinsen, Klinikdirektorin der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie und stellvertretende ärztliche Direktorin der Karl-Jaspers-Klinik. Aber nicht nur das, sondern sie ist auch Teil unserer Podcast-AG. Deswegen kennen wir uns ganz gut und sind schon länger per Du. Deswegen sage ich einfach mal, schön, dass du da bist, Ulrike.
Hallo, Leon.
Wir wollen heute sprechen über Abhängigkeitserkrankungen. Da haben wir schon eine Basisfolge aufgenommen. Und deswegen haben wir uns so ein Thema ausgesucht, das erstmal vielleicht ein bisschen abseitiger liegen würde, nämlich das Unerträgliche. Also wie hängt das Unerträgliche mit Abhängigkeitserkrankungen zusammen? Dazu später mehr. Vielleicht fangen wir erstmal mit einem Eisbrecher an. Ulrike, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, und zwar indem du drei Geschichten über dich erzählst, von denen aber nur zwei wahr sind.
Habe ich lange drüber nachgedacht. Die erste Tatsache über mich ist, ich liebe Schokolade. Ohne Schokolade geht leider nicht. Die muss ich irgendwie integrieren in mein Leben. Mhm. Zweitens, ich habe mal in einem Preisausschreiben eine Kreuzfahrt gewonnen, aber weil das sowas von überhaupt nicht mein Urlaubsformat ist, habe ich die tatsächlich verschenkt und Freunde von uns sind gefahren. Und drittens, als ich studiert habe, saß ich eines Abends da und schenkte mir gerade mein zweites Glas Wein ein, als das Telefon klingelte und die Blutbank dran war. Und die Dame, die dran war, sagte, dass sie dringend jemanden zur Plasmaspende brauche für ein Baby. Dann habe ich gesagt, ich trinke gerade mein zweites Glas Wein. Da sagte sie, damit sind sie weit weniger betrunken als alle anderen, die wir bisher angerufen haben. Und dann hat sie mich sozusagen einbestellt und ich habe Plasma gespendet irgendwie abends um 11 für ein Baby.
Okay, wenn das wahr ist, dann wäre das natürlich eine gute Einleitung für unsere Folge zur Abhängigkeitserkrankung, dass quasi da im Querschnitt der Bevölkerung doch relativ viel getrunken wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Mit der Schokolade, wir sitzen hier gerade in deinem Büro, ich sehe keine Schokolade. Das macht mich ein bisschen stutzig, aber ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass du, so wie ich dich kennengelernt habe als Tausendsasserin, 2-3 Wochen irgendwie auf einer Kreuzfahrt verbringen möchtest. Ich glaube, das wäre dir einfach zu eng.
Ganz gruselig, ja.
Ja, stimmt?
Ist mir gruselig, aber ich habe leider auch nie eine gewonnen.
Okay.
Genau, das Großartigste, was ich jemals gewonnen habe, war ein Körbchen mit Osterschokolade.
Okay.
In der Kantine bei einem Loswettbewerb. Und das war leider auch schon leer durch die Kollegen, bevor ich die Kantine überhaupt wieder verlassen habe.
Es war mal Schokolade drin.
Genau, es war Schokolade drin und ohne Schokolade geht's auch nicht.
So, dann steigen wir gleich ein, würde ich sagen. Wir haben in der Basisfolge zu Abhängigkeitserkrankungen erstmal festgelegt, dass es ja psychische Erkrankungen sind, was so in der allgemeinen Bevölkerung oft gar nicht so bewusst ist. Und da mal meine Frage, weil wir uns da auch auf Alkoholabhängigkeit spezialisiert hatten, was für Abhängigkeitserkrankungen werden denn im Allgemeinen in einer psychiatrischen Klinik behandelt?
Alle Abhängigkeitserkrankungen, nicht nur substanzbezogene Abhängigkeiten, sondern auch Verhaltensabhängigkeiten. Und bei den substanzbezogenen Abhängigkeiten gibt es natürlich neben Alkohol noch andere Substanzen, die gravierende Abhängigkeiten machen. Das liegt an der Substanz, nicht an der Person. Und die wichtigsten Substanzen, die stationäre Behandlung benötigen oder wo die Abhängigkeit eine stationäre Behandlung benötigt ist, sind die Opiate und die Benzodiazepine. Aber wir behandeln auch Patienten mit Cannabisabhängigkeit stationär, Patienten, die einen hohen Konsum oder sogar regelmäßigen Konsum von Stimulantien wie Kokain oder Amphetamin, Methamphetamin oder anderen Partydrogen haben. Je nachdem, wie die Gesamtkonstellation ist, kann es auch da notwendig sein, eine stationäre Behandlung zu machen.
Und beobachtest du da gerade Entwicklungen, dass sich gewisse Substanzen häufen. Also in Amerika hört man ja zum Beispiel von einer Opioidkrise mit Fentanyl. Was ist das gerade hierzulande?
Es gibt einige Substanzen, die populärer geworden sind, die schon immer irgendwie auch missbräuchlich vor allen Dingen im Partydrogenbereich konsumiert worden sind, die vermehrt konsumiert werden. Das ist vor allen Dingen Ketamin. Es kommen auch wieder mehr Halluzinogene auf den Markt. Das ist auch Lachgas. Wobei das Substanzen sind, die eher nicht in einem abhängigen Muster konsumiert werden, sodass wir die Patienten nicht wegen der Abhängigkeit sehen. Aber wir haben halt Patienten, die aus anderen Gründen stationäre psychiatrische Hilfe brauchen und die diese Substanzen auch konsumieren. Und besonders erschreckend, muss ich sagen, ist wirklich die Entwicklung im Bereich Opiatabhängigkeit oder Opioidabhängigkeit. Das sind nicht mehr so viel Konsumenten von sogenannten illegalen Drogen wie Heroin, sondern das sind vor allem Medikamentenabhängige und das betrifft ganz besonders die ganz jungen Patienten. Also wir sehen hier viele 18-, 19- oder 20-Jährige, die oxycodonabhängig sind, häufig sogar in Kombination mit anderen Substanzen wie Alkohol oder Benzodiazepinen. Und das nimmt deutlich zu, ganz, ganz erschreckend. Und das ist natürlich eine ganz grauenhafte Prognose für die Zukunft dieser jungen Menschen, die hier in Behandlung kommen, die so früh schon von Substanzen abhängig sind, deren Entzug wirklich sehr, sehr schwierig ist und wo die Prognose einfach schlecht ist. Das fängt in Deutschland tatsächlich oder zumindest hier oben im Nordwesten eigentlich eher so gerade an. Fentanyl kommt dazu, aber noch hier in der Region noch nicht im großen Maße. Hier ist es wirklich hauptsächlich Oxycodon in Kombination, eben schrecklicherweise in Kombination mit Benzodiazepinen.
Nun sind es ja verschreibungspflichtige Medikamente. Würdest du sagen, aus deiner Praxis, dass das schleichend beginnt, weil diese Medikamente wirklich mal verschrieben werden oder werden die von Anfang an illegal beschafft?
Ich würde mal sagen, halbe-halbe. Die eine Hälfte der Patienten hat irgendwann mal legal sozusagen, also verordnete Schmerzmittel bekommen. Die andere Hälfte kauft von vornherein illegal. Meistens gleiten die Patienten aber langsam in den illegalen Bereich über, weil sie über Rezepte ihren Bedarf nicht mehr decken können. Die Opioide hier in Deutschland stammen aber eigentlich alle noch aus regulären Pharmafabriken und werden verordnet. Die großen Mengen, die in Amerika ja illegal ins Land gebracht und dann verkauft werden, sehen wir hier in dem Ausmaß noch nicht. Aber das entwickelt sich. Also die ersten Meldungen kommen bei uns an, dass eben größere Mengen ja von Tabletten nach Europa gebracht worden sind. Die kommen meistens in Rotterdam rein und die werden dann eben auf den Markt geschmissen. Das beginnt gerade erst. Hm.
Und hast du da irgendeine Prognose, wohin das gehen könnte gerade? Oder wie man da auch gegensteuern kann, gleichzeitig mitgefragt?
Das eine, was man natürlich verhindern muss, ist, dass das Zeug illegal nach Europa kommt. Das aber bekanntermaßen nicht ganz einfach.
Ja.
Das andere ist, dass wir natürlich uns ganz viele Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese ganz, ganz jungen Patienten gut suchtmedizinisch versorgen, wie wir sie unterstützen, dass sie in entsprechende Reha-Angebote kommen und dann eben auch direkt in eine Lebensplanung. Denn das passiert, oder diese jungen Menschen stehen ja quasi am Anfang ihrer Autonomieentwicklung, am Anfang der Entwicklung ihrer eigenen Vorstellung von ihrem Leben und so weiter. Und all diese Gedanken, die normalerweise in dieser Altersstufe elementar sind, können irgendwie nicht vernünftig gedacht werden, wenn die ganze Zeit der Konsum, die Intoxikation und natürlich auch die Beschaffung sozusagen die Gedanken der Menschen füllt.
Weil sich das Bewusstsein so auf den Suchtstoff irgendwann verengt, dass man sagt, ich brauche jetzt quasi Nachschub.
Genau.
Und du hast auch gesagt, es gibt Betroffene, die hier behandelt werden, zum Beispiel wegen Lachgas oder nicht wegen Lachgas, sondern eben Substanzen, die nicht direkt so hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Weshalb werden die denn dann noch behandelt? Wie hängt das zusammen mit anderen Erkrankungen?
Da kommen wir, glaube ich, auch schon ganz in die Nähe von unserem eigentlichen Thema, vom Unerträglichen. Viele dieser Patienten werden wegen anderer psychischer Erkrankungen behandelt. Das betrifft das breite Spektrum psychischer Erkrankungen von Depressionen über Borderline-Störungen, über Traumafolgestörungen, aber auch Patienten mit Schizophrenie, mit ADHS, die zunächst mal so einen gelegentlichen Konsum haben, gerade bei diesen Substanzen, aber auch ein hohes Risiko haben, an Suchterkrankungen mit anderen Substanzen zu erkranken. Dabei geht es erstmal sozusagen um eine Entlastung und wie gesagt, bei diesen Partydrogenkonsumenten geht es natürlich auch häufig mal einfach um Partydrogenkonsum. Also da steckt so eine Vorstellung davon dahinter, wie Feiern aussehen muss, die eben ja das nahelegt zu konsumieren.
Okay, aber das, wenn es dann in Richtung Abhängigkeit geht, würdest du sagen, dass da mehr dazu kommt? Also dass es nicht nur der reine Hedonismus ist, also die Lust am Rausch oder eben so der Partystandard, der es dann irgendwie wird, sondern dass da eben auch eine andere Funktion noch hinter dem Suchtmittelkonsum steckt?
Ich würde da direkt etwas ausholen. Grundsätzlich denke ich, dass Abhängigkeitserkrankungen nicht Erkrankungen sind, die einfach so irgendwie Menschen betreffen können, sondern dass es schlussendlich zu einer Abhängigkeitsentwicklung dann kommt, wenn das Suchtmittel ursprünglich genutzt werden musste, um eine unerträgliche Situation aufzulösen. Und zentral in dieser unerträglichen Situation oder in dieser Unerträglichkeit sind Gefühle. Das betrifft besonders Gefühle wie Angst, Scham, Schuld, Ohnmacht, also Gefühle, die ausgesprochen aversiv sind und auch nicht selten Trauer oder auch Traurigkeit, mit denen der betroffene Mensch tatsächlich in einer anderen Form nicht klarkommt. Diese Gefühle werden ausgelöst durch ganz verschiedene Ursachen. Da können psychische Erkrankungen zugrunde liegen. Da können auch körperliche Erkrankungen, die einem ja ein ausgeprägtes Gefühl von Machtlosigkeit geben können und die manchmal mit oder nicht selten mit Schmerzen verbunden sind, dahinter stecken. Da können aber auch schwere Lebensereignisse, insbesondere schwere Verluste dahinter stecken, Verlust von Familie, von Arbeitsplatz, von sozialem Umfeld. Und gar nicht selten sehen wir, und das betrifft dann halt auch unsere Patienten mit den Opiat- und Benzodiazepinabhängigkeiten, ganz häufig stecken auch nicht gelöste Entwicklungsaufgaben, gerade im Bereich von Autonomieentwicklung dahinter. All diese Konstellationen, auch manchmal in Kombination, können eben ganz, ganz stark unangenehme Gefühle aussuchen und was allen Patienten oder was wir sehen bei den Patienten, die tatsächlich eine Suchterkrankung entwickeln, ist, dass diese Patienten tatsächlich nicht die Fähigkeit haben, diese Gefühle zu regulieren. Das hat unterschiedliche Gründe. Auch dahinter können wieder psychische Erkrankungen stecken, dahinter können Traumatisierungen stecken, dahinter können kann aber auch stecken, dass einfach das, was das Leben sozusagen der Person zumutet, zu groß ist. Ne? Ich stelle mir vor, jemand hat seine gesamte Familie in einem Verkehrsunfall verloren. Ich glaube, das ist ein Ausmaß von schlimmen Gefühlen, das da auszuhalten ist. Da muss man nicht unbedingt eine verminderte Kapazität zum Umgang mit Gefühlen haben. Aber schlussendlich ist es so, es passt halt nicht so zusammen. Die Person kann nicht mit diesem Ausmaß von Gefühlen umgehen, ohne zu einer Krücke zum Regulieren zu greifen.
Also ein Hilfsmittel eigentlich.
Ein Hilfsmittel eigentlich, um diese Gefühle zu regulieren.
Ich habe mal in einem Film den Dialog gesehen zwischen einer Therapeutin und dem Klienten, der eben abhängigkeitserkrankt war. Und sie fragt, was ist das Problem? Er sagt, ich trinke. Dann sagt sie, nein, das ist die Lösung. Was ist das Problem? Also könnte man so gesehen sagen, dass das Suchtmittel schon ein Lösungsversuch ist, um eben unerträgliche Gefühle loszuwerden, auf Abstand zu bringen?
Also es ist ein Versuch, sich zu entlasten, ganz genau. Und richtig problematisch wird es natürlich dann, wenn es nicht mehr so ist, dass ein Mensch sagt, ich bin jetzt ganz traurig und um mich zu entlasten, berausche ich mich und dann fühle ich mich besser, sondern wenn es so ist, dass sozusagen ein Schlüsselgedanke, ein Schlüsselgefühl, ein Schlüsselereignis ohne den Umweg über die Gefühle schon direkt zum Konsum führt. Und das ist aus meiner Sicht dieser quasi Shortcut, ist aus meiner Sicht in der Regel der Anfang der Abhängigkeit, wo dann sozusagen die Gefühle komplett vermieden werden. Unsere Patienten berichten uns das auch. Die sagen dann zu mir, sie wissen ja, jetzt kommen die Gefühle wieder. Wenn ich sozusagen den Entzug mache, kommen die Gefühle wieder. Und dann geht es mir erstmal auch ganz schlecht. Dann bin ich erstmal ganz wackelig, ganz erschüttert. Ich muss halt diese Gefühle wieder aushalten. Ja? Noch dazu kommt ja dann je nach Substanz ein zweiter Aspekt, nämlich dass die Patienten über diesen Mechanismus die Dosiskontrolle verlieren. Das heißt, sie müssen immer mehr konsumieren, irgendwann auch nicht mehr, um diesen Effekt auf die Gefühle zu haben, sondern um die Entzugssymptome loszuwerden. Das Gehirn verändert sich durch den ständigen Suchtmittelkonsum. Es entstehen besondere Rezeptorenkonstellationen, die den Menschen dazu zwingen, weiter zu konsumieren, weil sonst die gesamte innere Regulation ganz vieler Prozesse im Körper quasi durcheinander geht. Im Wesentlichen geht es darum, dass ganz viele Vorgänge hochgeregelt werden, der Körper in einen absoluten Ausnahmezustand gerät, mit Zittern, Schwitzen, Herzrasen, hohem Blutdruck, bis zu Krampfanfällen, Verwirrtheitszuständen und so weiter, wenn nicht weiter konsumiert wird.
Das heißt, zur psychischen Abhängigkeit gesellt sich dann die körperliche?
Ist das so kann man das formulieren, ja.
Aber es klingt genau so, als hätte ich das stark vereinfacht.
Ich glaube, auch da krankt die Begrifflichkeit an der Trennung zwischen Psyche und Körper.
Genau, die ist ja eigentlich gar nicht mehr so aktuell.
Nee, die glaube ich persönlich nicht. Ja. Ich denke, wir sind ganze Wesen, das hängt alles unmittelbar zusammen. Psychischen Entzugssymptome müssen ja auch irgendwie bekämpft werden. Ne? Also da kommen psychische Entzugssymptome und körperliche, in Anführungsstrichen körperliche Entzugssymptome schon auch ganz eng zusammen. Mhm. Diese Konstellation, nicht mehr den Konsum kontrollieren zu können, führt natürlich wiederum zu ganz, ganz grauenhaften Gefühlen. Gefühlen von Ohnmacht, Gefühlen von Scham. Was bin ich für ein schwacher Mensch, dass ich meinen Konsum nicht mehr kontrollieren kann, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann, wie viel ich konsumieren möchte, dass ich immer mehr brauche. Schuldgefühle, weil wichtige soziale Aufgaben zum Beispiel in der Familie nicht mehr erfüllt werden können, kommen dazu. Und dieses ganze Gefühlskonglomerat gemeinsam mit einer Verschlechterung von körperlichen und psychischen Erkrankungen und nicht unbeträchtlichen sozialen Folgen führt wieder zu einem Belastungspaket, das einen weiteren Shortcut entwickelt. Denn das kriege ich ja sofort in den Griff, wenn ich mehr konsumiere, wenn ich sozusagen mich so berauscht habe, dass ich das nicht mehr fühlen muss. Dann geht es mir sofort wieder besser.
Also ist eigentlich der Konsum, oder der Konsum sorgt für weitere Anlässe, weiter zu konsumieren.
Ganz genau.
Damit hat man so einen selbstverstärkenden Kreis geschaffen.
Ja, beziehungsweise eine ganz, ganz hässliche Abwärtsspirale, die eben auch tödlich enden kann.
Und wo würdest du sagen, beginnt das? Also ist das schon, wenn man das erste Mal eine Partydroge konsumiert, ist es, wenn man dreimal abends in der Woche ein Bier trinkt? Wie genau? Also ich meine, die Handbücher der Psychiatrie haben da natürlich eine sehr genaue Vorstellung. Aber was würdest du den Leuten da draußen sagen, wo müsste man selbst aufpassen?
Also ich glaube, dass es schon eine Hochrisikokonstellation ist, wenn man merkt, ich fühle mich nicht gut, deshalb konsumiere ich irgendwas.
Also die Funktion eigentlich im Vordergrund steht, warum genau, ich konsumiere.
Genau. Ja. Das ist nicht mehr ein Genussmittel, sondern ich brauche das. Ich brauche das, weil ich mich so schrecklich fühle. Es gibt Substanzen, bei denen ist das Risiko wirklich groß, schon bei wenigen Konsumdosen abhängig zu werden. Dazu gehören vor allen Dingen die Opiate und auch die Opioide. Dazu gehört auch Methamphetamin. Methamphetamin, weil das Runterkommen so außerordentlich unangenehm ist. Also es muss sich ganz, ganz, ganz schrecklich anfühlen. Und die Opiate halt, weil die das Wohlbefinden, das die Opiate produzieren, so ausgesprochen körpernah ist, also ausgesprochen nah an eigentlich natürlichem Wohlbefinden. Deshalb sind besonders Patienten gefährdet, die ein wirkliches, natürliches, auch körperliches Wohlgefühl nicht auf andere Art und Weise erreichen können, weil sie zum Beispiel schwer oder sexuell traumatisiert worden sind.
Und was mache ich denn zum Beispiel, wenn unter solchen Umständen, also wenn das quasi meine Prädisposition ist, ich dann aber wegen einem Bandscheibenvorfall Tilidin verschrieben bekomme, muss ich da besonders vorsichtig sein?
Ich glaube, man sollte da schon bewusst rangehen. Es gibt große und tragfähige Untersuchungen, die sagen, Opiate, die gegen Schmerzen eingenommen werden, machen nicht abhängig. Das heißt, die Frage sollte immer im Kopf bleiben, nehme ich das Medikament jetzt, weil ich Schmerzen habe? Oder nehme ich es, weil ich mich dann besser fühle?
Das heißt, eigentlich muss man da sehr selbstkritisch sein in der Eigenbeobachtung und sagen, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade?
Genau. Dazu muss man sich gut kennen und sich beobachten, genau. Das ist, muss man sagen, natürlich auch wieder eine Falle für Menschen, die schlimme körperliche Erfahrungen gemacht haben und denen es schwerfällt, sich körperlich zu beobachten.
Und wenn es jetzt doch so weit gekommen ist und man merkt, man hat ein Problem, vielleicht weisen einen andere darauf hin, vielleicht merkt man es selbst und man möchte in eine psychiatrische Klinik gehen. Was genau erwartet einen da? Muss man sich davor fürchten oder?
Man braucht natürlich erstmal sozusagen Zugangsweg. Man kann nicht einfach sagen, ich habe ein Problem und ich gehe in eine psychiatrische Klinik, sondern man braucht, wenn man in eine Klinik möchte, eine Verordnung von Krankenhausbehandlung oder Krankenhauseinweisung. Die kann, die stellt normalerweise im Fall von einer Abhängigkeitserkrankung der Hausarzt aus. Grundsätzlich geht es natürlich aber auch über einen Psychiater oder über jeglichen anderen Arzt.
Das heißt, denen sage ich am besten einfach ganz ehrlich, was los ist und dann helfen genau. Die mir weiter. Das wäre so die erste Anlaufstelle?
Genau, die andere erste Anlaufstelle, die genauso gut ist und die zwar keine Einweisung ausstellt, aber bei dem ganzen Prozess intensiv unterstützt, ist eine Fachstelle Sucht, also eine Suchtberatungsstelle. Man kann auch erstmal in eine Suchtberatungsstelle gehen und mit den Mitarbeitern dort drüber sprechen, ob es sozusagen eine Notwendigkeit gibt, in ein Krankenhaus zu gehen. Die können das in der Regel schon ganz gut entscheiden. Auch der Hausarzt kann auch mal bei dieser Entscheidung unterstützen. Es gibt durchaus auch Suchtmittelkonstellationen, bei denen man das nicht unbedingt tun muss. Die allermeisten Patienten zum Beispiel, die Cannabis konsumieren in übermäßigem Maße, auch sogar cannabisabhängig sind, brauchen keine Krankenhausbehandlung. Es sei denn, es liegen weitere psychische Störungen vor, sodass sie in der Gesamtkonstellation eben krankenhausbehandlungsbedürftig werden.
Und was würdest du Leuten raten in diesen Momenten? Ich meine, wahrscheinlich ist die Hemmschwelle relativ groß, sich dazu offenbaren. Wie kommt man da, wie kommt man überhaupt drauf, dass man ein Problem hat? Also ich glaube, dieser Moment ist wahrscheinlich für viele sehr entscheidend, oder?
Das ist total schwierig, weil tatsächlich ja auch das Suchtmittel ein guter Freund ist. Und das Suchtmittel natürlich immer dann, wenn ich denke, ich glaube, ich bin da auf einem schlechten Weg, relativ nahe liegt, um dieses unangenehme Gefühl eben auch wieder wegzumachen. Dieses unangenehme Gefühl von Kontrollverlust, von Scham, von Schuld, das damit verbunden ist, festzustellen, ja, ich glaube, ich konsumiere so viel Alkohol jetzt vielleicht mal, dass es nicht mehr gut ist. Ich glaube, dass einen wichtigen Platz auch die Angehörigen und Freunde haben in dieser ganzen Abwägesituation. Und grundsätzlich ist es erstmal normal, dass Betroffene total ambivalent sind und sagen, ja, ich will das nicht hergeben. Es ist ja auch ein gesellschaftliches Zugehörigkeitsphänomen sozusagen. Ne? Also man stößt ja dauernd irgendwo an oder man geht ein Bier trinken oder man trinkt zum Essen Alkohol oder weiß ich nicht, eigentlich ne, überall gibt es Alkohol. Es gibt, Arbeitsstätten, wo jeden Freitag eine Flasche Sekt geöffnet wird als Einstieg fürs Wochenende. Das ist einfach in unserer westlichen Zivilisationswelt irgendwie ein normales Phänomen, dass Alkohol getrunken wird und sich zum Beispiel davon zu verabschieden, zu sagen, das könnte sein, dass das für mich gar keine gute Situation ist oder ich möchte diesen Alkohol gar nicht trinken, weil ich ein Problem damit habe, dann die Dosis zu kontrollieren. Nicht nur, weil ich einfach keinen Alkohol trinken möchte, sondern weil ich die Dosis nicht kontrollieren kann. Da gehört schon was dazu.
Das heißt, das hat weitreichende Auswirkungen auf das komplette Sozialleben eventuell. Hm. Man muss vielleicht sein Leben umstellen. Und was vielleicht Hörerinnen und Hörer jetzt auch interessant finden, du als Klinikdirektorin sprichst auch von Suchtmitteln als gute Freunde, als Lösungsmittel. Das heißt, da gibt es natürlich positive Aspekte, die erstmal verständlich machen, warum man überhaupt damit beginnt und warum sie dann vielleicht auch so lieb und teuer werden, auf eine teuer im doppeldeutigen Sinne. Hm. Und auch wenn man sich das jetzt so kulturhistorisch anguckt, wie du sagst, vor allem so also nicht nur in der westlichen Welt, aber auch hier, ich habe eben eine These rausgesucht eines Evolutionspsychologen, der behauptet, dass die Menschheit vor 10.000 bis 15.000 Jahren nicht deshalb sesshaft geworden ist, weil es irgendwie nichts mehr zu jagen gab, sondern um Bier zu brauen und das Bier quasi der Ursaft der Zivilisation ist. Und dann mal provokant gefragt, brauchen Menschen Rausch und Ekstase ab und zu?
Ich glaube, Menschen brauchen Rausch und Ekstase ab und zu. Ich weiß ja nicht, ob sie es unbedingt mit Hilfe von irgendwelchen Substanzen erreichen müssen oder durch etwas, was sozusagen über die normalen Maße hinausgeht und ob diese Form von Rausch für den Menschen wirklich hilfreich und gesund ist. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, sich aus dem Alltag rauszunehmen, ganz sozusagen in einer Situation zu versinken und dabei maximale Entspannung zu erreichen, ohne dass man sich in irgendeiner Form intoxikiert. Das kann man machen, indem man kreativ ist, indem man musiziert, indem man Musik hört. Das kann man machen, indem man mit Freunden zusammen den Abend verbringt und es ist einfach eine sozusagen abgetrennte Situation und Blase, die wo Kommunikation, wo Gemeinsamkeit stattfindet, die einen ganz und gar rausnimmt aus dem Alltag. Das kann man tun, indem man Spiele spielt. Und es gibt natürlich aber auch im Bereich Verhalten gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die aus der Kontrolle raten können. Gerade das Computerspielen, das Nutzen von Social Media sind da Verhaltensweisen, die Schwierigkeiten machen können. Kaufen kann ein Problem werden, Sex kann ein Problem werden, Sport kann ein Problem werden. Gleichzeitig sind das alles Verhaltensweisen, die wir ja im Alltag auch brauchen. Also wir können die Nutzung von Computern nicht vermeiden und brauchen dann neue Konzepte. Da müssen wir gucken, wie wir statt zu sagen, okay, dann bin ich davon abstinent, einen geregelten Umgang mit diesen Tätigkeiten finden.
Ich glaube, in Australien wurde jetzt festgesetzt, dass Jugendliche bis 16 Jahre keinen Social Media mehr benutzen dürfen.
Okay.
Was hältst du von sowas?
Gute Frage. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man den Kindern und den Jugendlichen einen gesunden Umgang damit beibringt. Dafür muss man aber nahe dran sein und man muss sozusagen ihnen auch die Möglichkeit geben, andere Formen von sozialen Kontakten und Gemeinsamkeit und ja auch Familie zu erleben und sich und sozusagen auch die Auseinandersetzungen, die damit verbunden sind, auszuhalten und so weiter, um soziale Kompetenzen zu entwickeln und um schlussendlich auch den Umgang mit Gefühlen zu schulen. Denn der Umgang mit Gefühlen ist ja grundsätzlich erstmal etwas, was wir lernen, was wir früh erlernen müssen.
Also das Unerträgliche ertragen lernen?
Das ist ja etwas, was wir ganz früh sozusagen lernen oder wo der Lernprozess ganz früh beginnt und dann tatsächlich aber in diesem Lernprozess nochmal ganz entscheidende Schritte im Rahmen der Adoleszenz gegangen werden müssen, sodass schlussendlich irgendwann ein erwachsener Mensch herauskommt, der sagt, okay, ich habe jetzt ein Gefühl und ich kann mit dem umgehen. Das fühlt sich jetzt vielleicht auch ganz schlimm an oder fühlt sich ganz toll an, aber es ist ein Gefühl. Und das heißt nicht, dass ich das Gefühl bin und das heißt nicht, dass das Gefühl eine Katastrophe ist. Gefühle sind nicht tödlich.
Ja, Gefühle sind nicht tödlich. Das heißt eigentlich, die Funktion, die das Suchtmittel erfüllt hat, müssen irgendwie anders kompensiert werden. Also wenn es zum Beispiel eine Hilfe ist, um Gefühle nicht fühlen zu müssen, dann eben eine Art und Weise mit Gefühlen umgehen zu lernen. Oder wenn es auch ein teurer Freund ist, vielleicht da auch soziale Kontakte, kann man das so sagen? Ist das auch etwas, was passieren würde, wenn ich jetzt eine Entzugsbehandlung mache und vielleicht eine Langzeittherapie anschließe?
In der Langzeittherapie geht es maßgeblich darum, damit umzugehen, dass dieser Druck oder dieser Suchtdruck entsteht. Das nennt sich in Fachkreisen, wir bezeichnen das mit diesem englischen Wort Craving. Was für Strategien kann ich dafür anwenden? Manchmal greift das aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz. Ich glaube, dass man vielmehr auch mit den Menschen daran arbeiten sollte, herauszufinden, welche Gefühlskonstellationen, welche Lebenskonstellationen bergen für mich ein besonderes Risiko und wie kann ich mit diesen Situationen anders umgehen? Wie kann ich mit den Gefühlen klarkommen?
Und nochmal gefragt, wenn jetzt jemand merkt, ich habe ein Problem und dann vielleicht von der Hausärztin, vom Hausarzt auch eine Überweisung bekommt und landet jetzt erstmal in einer Entzugsklinik. Was geschieht dort und was passiert danach?
Zunächst mal ist es so, dass man sich in so einer Klinik anmelden muss. Bei uns hier im Haus zum Beispiel funktioniert das über die Aufnahmekoordination und in der Regel sind die Wartezeiten nicht sehr lang, sondern wenn man die Einweisung hat, geht es auch bald in die Klinik. Hier im Krankenhaus ist es dann so, dass wir die Patienten bitten, am Morgen zu kommen und sich dann zunächst einmal in der Aufnahme vorzustellen und da den Papierkram zu erledigen und dann auf die Station zu kommen. Und auf der Station werden die Patienten von den Mitarbeitern des Pflegeteams in Empfang genommen. Die fragen erstmal sozusagen die wichtigsten Dinge, um welche Substanz geht es, wie viel ist konsumiert worden, fragen aber auch nach sonstigen Dingen wie Allergien, körperlichen Erkrankungen, Lebenssituation, berufliche Situation und so weiter, machen sich also ein kurzes Bild, messen dann Blutdruck, Puls, Blutzucker, Temperatur und dann geht es sozusagen schon ziemlich bald ins Arztgespräch. Der Arzt erhebt eine recht ausführliche Anamnese. Wir interessieren uns sehr auch für die soziale Einbindung unserer Patienten, weil das dann natürlich ganz wichtige Ressourcen sind, aber manchmal eben auch die Quellen der Probleme. Mhm. Dann untersucht der Arzt den Patienten körperlich und es wird auch mit dem Patienten ausführlich besprochen, wie der Entzug nun eigentlich abläuft. Das ist je nach Substanz, die entzogen werden soll, recht unterschiedlich und recht häufig ist dazu eine medikamentöse Unterstützung notwendig, dies aber vorübergehend, also es werden vorübergehend Medikamente genommen, um den Entzug abzufangen. Diese werden aber im Laufe der Zeit ausgeschlichen. Ne? Und das wird sozusagen dem Patienten ganz genau erklärt am Anfang, wie das abläuft, mit ihm besprochen, dass er sich melden soll, wenn es ihm dabei nicht gut geht. Gegen alle körperlichen Beschwerden, die im Entzug vorkommen können, sind Medikamente bereits angesetzt. Wenn jemand also Kopfschmerzen hat, Übelkeit, Hautjucken, nicht schlafen kann und so weiter, dann wird ihm nochmal mitgeteilt, bitte wenden Sie sich ans Pflegeteam, denn wir wollen nicht, dass Sie sich hier im Entzug quälen, sondern Sie sollen einen Entzug erleben, wo Sie sagen, okay, das ist etwas, was man überleben und überstehen kann. Das ist wichtig, damit die Patienten wissen, dass wenn sie rückfällig werden sollten, dass sie wieder in den Zug kommen können und sie sich nicht damit in die Hölle begeben.
Ja, das heißt, sie werden erstmal gut aufgefangen von einem multiprofessionellen Team, Pflege, ärztlich, dann auch Psychologen.
Genau, die Psychologen kommen dazu. Bei denen geht es häufig darum, erstmal die aktuellen Probleme zu erfassen und dann, wenn die Zeit dazu reicht, auch ein wenig dahinter zu schauen. Gleichzeitig gibt es immer eine Beratung durch den Sozialdienst und es gibt relativ viele Behandlungsgruppen. Wir wissen, dass gerade bei Abhängigkeitserkrankungen es viel, viel effektiver ist häufig, wenn Mitpatienten oder Menschen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben, die Motivation unterstützen und von ihren und die Erfahrungen teilen und so weiter. Und deshalb gibt es ganz viele Gruppentherapien, in denen viel Wissen über Suchterkrankungen vermittelt wird und auch viel Wissen darüber vermittelt wird, was es für Wege aus der Sucht raus gibt. Also wir haben dazu sozusagen extra Themen, wo das Thema Abhängigkeit nochmal genau angeschaut wird. Wie bin ich da reingekommen? Was gibt es sozusagen dafür quasi Wege, wie das passieren kann? Was für Mechanismen werden dadurch in Gang gesetzt? Was passiert im Gehirn? Und so weiter. Und dann gibt es eben auch viele Angebote darüber, wie man wieder rauskommt. So kommen zum Beispiel die Fachstellen Sucht aus der Region zu uns in die Klinik, beraten vor Ort. Die Reha-Kliniken hier aus der Region kommen und stellen ihr Programm vor und so weiter. Zusätzlich gibt es Bewegungstherapie und Ergotherapie und Kunsttherapie, um eben Ressourcen wieder zu erwecken, um sich selber wieder als wirksam zu erleben. Aber auch, um zum Beispiel so ein Angebot zu machen für etwas anderes, was man tun könnte, wenn es einem nicht gut geht. Und viele Patienten nehmen tatsächlich so etwas wie Malen oder sowas als Möglichkeit, einfach mal aus dem Alltag und aus der Belastung herauszutreten, mit nach Hause. Noch viel mehr funktioniert das natürlich, wenn solche Angebote auch in der Reha dann angeboten werden. Und das, was wir den Patienten allen ganz, ganz intensiv empfehlen, ist, dass sie eine suchtmedizinische Rehabilitation anschließen. In der Regel gehen die Patienten nach der Entzugsbehandlung nach Hause und beantragen die Reha über die Fachstelle Sucht. Das geht auch nicht über den Hausarzt, sondern dafür muss es eben muss diese spezialisierte Stelle aufgesucht werden.
Und da macht man dann wirklich längerfristig Therapie, eine Rehabilitation und kann sich dann nochmal tiefgreifender mit den eigenen Themen beschäftigen.
Genau, ja. Und lernt viele Strategien zum Thema Umgang mit Suchtdruck, was sind meine besonders gefährlichen Situationen. Und es kommen eben auch diese anderen Aktivitäten wie Kunsttherapie, Ergotherapie, Bewegungstherapie mit dazu, auch im Bereich der Reha. Viele Reha sind auch daran orientiert, dass arbeitsrelevante Trainings angeboten werden, immer abgestimmt auf das jeweilige Klientel. Was auch bei uns Teil der suchtmedizinischen Behandlung ist, wenn man auf eine unserer Entzugsstationen kommt, ist, dass wir eine sehr genaue Diagnostik machen, dass wir schauen, gibt es noch andere psychische Erkrankungen oder bereits körperliche Folgeerkrankungen oder bisher unentdeckte körperliche Erkrankungen, sodass wir dann die Patienten die entsprechende Weiterbehandlung vermitteln können. Bei den psychiatrischen Erkrankungen findet das dann auch bei uns in der Klinik für Suchtmedizin statt, entweder auf der gleichen Station oder auf anderen Stationen. Bei den körperlichen Erkrankungen vermitteln wir dann in die entsprechende fachärztliche Versorgung weiter. Na, und Reha-Kliniken können eben auch ausgewählt werden, je nach der zusätzlichen Erkrankung, die noch vorliegt. Also wenn jemand zum Beispiel eine Angsterkrankung hat, dann suchen wir eine Reha-Klinik aus, die auch ein Konzept dafür hat, Menschen mit Angsterkrankungen zu behandeln, zusätzlich zur suchtmedizinischen Reha.
Und wenn ich diesen ganzen Prozess jetzt durchlaufen habe und mich gewappnet fühle, wieder für den Alltag zurück in mein altes Leben kehre, dann kommt früher oder später die Situation, wo ich dann konfrontiert bin mit dem Suchtmittel. Und dann geht vielleicht das Suchtgedächtnis wieder los, das Craving. Und dann schaltet sich vielleicht auch der Autopilot an, der eigentlich einfach nur konsumieren will, der wieder den Shortcut nehmen will. Was mache ich dann?
Ich würde hoffen, dass nach so einer Reha die Betroffenen vorbereitet sind auf solche Situationen. Dennoch kommt es zu Rückfällen. Das ist Teil der Erkrankung. Und wenn man rückfällig geworden ist, ist der entscheidende Punkt zu sagen, nein, ich will nicht wieder konsumieren. Die Suchtberatung stelle den Hausarzt, Angehörige einfach Hilfen zu kontaktieren. Optimalerweise geht man auch dafür mit einem Plan aus der Reha raus. Wir vermitteln diesen Plan teilweise auch hier bei uns schon. Was tue ich, wenn ich rückfällig bin? Wenn die Patienten bei uns wieder aufgenommen werden müssen, dann ist es so. Also da gibt es hier sozusagen kein ach, der schon wieder und kein wie scheiße, dass du rückfällig bist oder sowas, sondern dann sagen wir, okay, das ist jetzt eine Situation, dann brauchen sie jetzt wieder einen Entzug, dann muss der Kopf wieder klar werden und dann kann man hinterher vielleicht diese Situation auch nutzen, um sich auf die nächste Situation vorzubereiten. Denn das ist einfach Teil der Erkrankung und der entscheidende Punkt ist, dass man diese Situation so schnell wie möglich wieder beendet.
Das heißt eigentlich, in der Basisfolge haben wir es so genannt, die Kunst des richtigen Rückfalls, also da eigentlich den Schaden zu begrenzen, so gut wie möglich. Und wie du sagst, wenn man da gut vorbereitet ist, kann man da vielleicht im Falle eines Falles schneller agieren.
Genau.
Und von Seiten der Kliniken gibt es da eigentlich keine Stigmatisierung, keine Enttäuschung oder sonst was, sondern eher offene Arme zu sagen, toll, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast.
Ganz genau. Und auch wenn jemand Schwierigkeiten hat, aus der Situation wieder rauszukommen, das liegt ja nicht daran, dass er süchtig leben will. Kein Mensch mit einer Suchterkrankung will suchtkrank sein oder sucht sich das freiwillig aus. Es gibt immer ganz fundierte Gründe dafür, warum jemand zum Beispiel auch in so einer Situation des Rückfalls verharrt und da eben nicht so schnell wieder rauskommt. Wenn er eine bessere Strategie finden würde, würde er die sicherlich wählen.
Das sind sehr schöne, fast schon Schlussworte. Ich habe aber noch zwei Fragen im Kopf. Die sind eher kurz, aber die erste wäre, du hast jetzt doch sehr viel erlebt, gesehen, jahrelange Praxis. Was ist deine ganz persönliche Wahrheit zum Thema Abhängigkeitserkrankungen?
Das wäre sie eigentlich eben schon so ziemlich gewesen.
Da waren auch schon einige Wahrheiten dabei, glaube ich.
Ja, ja. Genau, also ich glaube, wie gesagt, ich weiß, dass kein Mensch, der abhängigkeitskrank ist, das gerne bleiben möchte. Und dass es nicht darum geht, dass irgendjemand als Mensch schwach ist, sondern dass einfach, dass einfach die Ursachen sich in so einer fatalen Situation zusammenfinden, dass das Konsumieren als einzige Lösung irgendwie übrig bleibt. Das ist vielleicht die Wahrheit. Und die zweite Wahrheit, die mir immer ganz, ganz wichtig ist, die ich auch jedes Mal wieder erlebe, wenn ich auf meinen Stationen Patienten versorge, ist, dass Menschen mit Suchterkrankungen auch einfach Menschen, ganz normale Leute sind. Also ich bin immer wieder verblüfft, wenn Leute sagen, das ist doch immer dasselbe, wenn ihr so viele Patienten aufnehmt, die Entzugsbehandlung macht und wieder entlasst. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist nicht immer dasselbe, sondern es ist jedes Mal ein Mensch, dem es sich lohnt zu begegnen.
Also vor allem, weil diese Art der psychischen Erkrankung besonders unter Stigmatisierung leidet, nochmal schön, dass du das hervorgehoben hast. Und was wärst du eigentlich gern noch gefragt worden? Was habe ich vergessen?
Ich würde das eigentlich schon ziemlich viel, was du gefragt hast.
Gut, ja. Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle schließen.
Okay.
Ja?
Ja.
Schön. Vielen Dank für das sehr tolle Gespräch. Wir haben,
sehr gern.
Ich fasse es jetzt nicht nochmal zusammen. Haben wir alle gehört. Gut.
Alles klar.
Einen schönen Tag dir noch und
ja, danke schön.
Vielleicht hören wir uns ja mal wieder zu einem anderen Thema.
Ganz genau.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.